Ja, guten Morgen. Schön, euch zu sehen hier wieder. Ich war das letzte Mal vor ein paar Monaten hier, glaube ich, und es war mir eine Freude, eine Ehre, bei euch zu sein, so viele gestandene Christen zu sehen, die wirklich, wo ich ziemlich überzeugt bin, dass da ein Riesenerbe da ist, auch in geistlicher Hinsicht. Und es sind Väter und Mütter im Glauben für viele andere, die hier sind. Und das ist immer wichtig. Und das freut mich, das zu sehen, dass in eurer Gemeinde Leute da sind, die nicht nur älter sind, sondern auch geistlich was bieten können. Und ich möchte gerne zu Beginn beten und dann steigen wir ein. Vater, wir preisen dich für dein Wort. Dein Wort ist lebendig und wirksam. Und wir beten dafür, dass dein Wort, das lebendig und wirksam ist, in uns Leben und Wirksamkeit bewirkt. In Jesu Namen. Amen. Ich liebe Gottes Wort, deswegen habe ich unter anderem an der Uni irgendwann angefangen, Theologie zu studieren. Es war auch manchmal eine Zumutung, die ein oder andere Vorlesung, die an staatlichen Universitäten Theologie studieren, die kennen das vielleicht. Aber also all in all war das mir wirklich eine Freude, als Student durch mein Leben zu gehen. Natürlich musste man auch abgesehen von den Vorlesungen und sonstigen Seminaren auch selber dranbleiben, das Wort lesen, vergleichen, prüfen. Ja, wir haben auch eine neue Jahreslosung, die heißt, prüfet alles und das Gute behaltet. Und so bin ich als Student durch meine Studienzeit gegangen. So gehe ich auch im Alltag durch mein Leben und versuche, Dinge zu prüfen. Nicht um des Prüfens willen, nicht um zu kritisieren und skeptisch und pessimistisch zu sein, sondern weil ich möchte das, was wirklich gut ist, filtern können. Ja, was ist gut für mein Leben? Und deswegen, also ich bin auch jetzt nicht das pure Evangelium. Das Evangelium ist das Evangelium. Ich bin nur der Bote. Deswegen dürft ihr auch mich prüfen, was ich heute sagen werde. Wir werden heute Exodus 3 bis 4 gemeinsam durchgehen. Aber zu Beginn würde ich gerne eine Einleitung, und das ist meine erste Folie, bringen. Und zwar, bei Exodus geht es ganz viel darum, dass das Volk Gottes gelitten hat in Ägypten und gewartet hat auf sein Eingreifen. Ich weiß nicht, wo du jetzt bist. Vielleicht hast du auch eine Situation in deinem Leben, wo du eine Antwort von Gott brauchst, wo ein Eingreifen Gottes wichtig ist, für dich persönlich. Vielleicht denkst du auch, unser Land braucht ein Eingreifen Gottes. Ihr habt es sicherlich gehört, vor ein paar Tagen in München wieder mal ein Anschlag. Und die Menschen sind total empört oder sauer oder frustriert oder wie auch immer. Insofern ist Gottes Wort sehr aktuell. Ja? Wenn wir irgendwie eine Antwort von Gott brauchen, dann gibt es drei Möglichkeiten. Die eine ist, wir nehmen Dinge selbst in die Hand und bekommen, was wir wollen. Das heißt nicht, dass wir irgendwie unseren Teil dazu beitragen, dass Dinge im Sinne Gottes verändert werden, sondern dass wir sagen, wir warten nicht auf Gott, wir ziehen unser Ding durch, wie wir es wollen. Das haben wir bei Abraham gesehen zum Beispiel, mit dem verheißenen Sohn, wo dann Abraham versucht hat, sozusagen die Verheißung in Erfüllung zu bringen und darum geht es so ein bisschen. Oder wir lassen alles liegen und machen den Rückzieher. Das kann natürlich auch passieren, dass man total frustriert ist, resigniert und an nichts mehr Gutes in dieser Welt glaubt. Oder wir sagen, wir warten und sehen, wie Gott in unserem Leben wirkt. Und da geht es nicht nur darum, dass man wartet, natürlich darf man handeln, aber wir setzen unser Vertrauen auf Gott. Wir beten zu Gott, wir rufen zu Gott, wie die Israeliten in Ägypten gerufen haben. Da waren Dinge, die haben ihnen gar nicht gefallen. Und sie haben nicht nur untereinander sich ausgetauscht und sich beschwert und irgendwie ausgekotzt, sondern sie haben ihre Sorgen, ihre Anliegen zu Gott gebracht. Und so kann man das unterteilen, das hier ist Aktivismus, das ist Resignation und das ist Glaube. Und darum geht es in der Bibel. Wir wollen heute über den Glauben reden. Wir sehen in der nächsten Folie, dass Gott das Leiden seines Volkes sieht. Er sieht das Leiden seines Volkes. Und er begegnet Mose, da lesen wir in Exodus 3, da heißt es, Mose aber hütete die Schafe Jethros seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und er trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Also Gott erscheint Mose und er erscheint Mose mit einem klaren Auftrag und sagt später, ein paar Verse später, Vers 7, und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ich habe ihr Geschrei gehört. Ja, manchmal, wenn wir warten, denken wir, irgendwie passiert da nicht viel, irgendwie läuft da irgendwas aus dem Ruder. Aber in diesem Beispiel sehen wir, Gott hat das Flehen seines Volkes gesehen. Er hat gesehen, und wenn wir ins Hebräische gucken, da lesen wir zwei Verben, die für sehen stehen, und das ist das gleiche Verb. Er sagt im Grunde genommen, ich habe sehend das Elend gesehen. Sehend habe ich das Elend gesehen, und wenn sowas doppelt vorkommt in der hebräischen Grammatik, dann heißt es, ich habe das auf jeden Fall gesehen. Auf jeden Fall habe ich es gesehen. Ja? Und so ist es auch in unserem Leben, denke ich. Wenn wir denken, dass Gott Dinge nicht sieht, ich kann mich erinnern, ich habe immer wieder gebetet, dass meine Mutter Christ wird. Ja? Das war mir wichtig, meine Eltern sind nicht, also mittlerweile würde ich sagen, sind so auf dem halben Weg schon zu Gott angekommen, aber noch nicht ganz, glaube ich, weiß ich nicht, vielleicht täusche ich mich. Aber ich habe oft für meine Mutter gebetet und ich dachte mir, Mann, warum passiert da nichts? Und dann vergehen ein paar Jahre und dann kriege ich mit, meine Mutter hat von einer anderen gläubigen Freundin einen Brief bekommen, die sie ermutigt hat, an Gott zu glauben und ein Zeugnis gegeben hat, wie Gott ihr Leben verändert hat. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, ich bete für meine Mutter, da passiert gar nichts. Dabei wusste ich gar nicht, schon seit das im Hintergrund Gott wirkt. Im Hintergrund wirkt Gott. Und das ist das Coole. Und er sagt, hey, ich habe nicht nur das Elend gesehen, sondern er möchte das. Und ich bin herabgekommen, um sie zu erretten. Das heißt, Gott schaut nicht nur zu, wie manche sich das vorstellen, alter Opa vor dem Fernsehen im Himmel und denkt sich, ja, nett, schöne Unterhaltung, sondern ein dynamischer, lebendiger Gott, von dem geschrieben steht, unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Dieser Gott hat das Elend seines Volkes doppelt gesehen, sehr, sehr gut beobachtet und jetzt ist er herabgekommen, um es zu retten. Und das ist cool. Das zeigt, dass unser Gott nicht nur das Leid, das, was wir erleben, sieht, sondern er hat ein Interesse daran, dass wir gerettet werden. Damit kommen wir zu meiner Folie. Jetzt kommt ein sehr interessanter Dialog zwischen Mose und Gott. Das haben wir schon sozusagen in der Einleitung von Sven antizipiert. Mose fängt an, mit Gott so ein bisschen zu verhandeln. Er sucht bestimmte Ausreden, warum er jetzt nicht unbedingt das Ganze machen soll. Sven, du bist da, gell? Das hast du gesagt. Mose fängt an, mit Gott irgendwie zu hadern und Ausreden zu suchen. Und ich habe jetzt diese fünf Ausreden zusammengefasst aus den beiden Kapiteln. Also die erste ist, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe, sagt er. Wer sendet mich, also was soll ich meinem Volk sagen, wer mich sendet. Und sie werden mir nicht glauben, aber ich kann nicht so gut reden. Und ach Herr, sende lieber einen anderen. Damit hört diese ganze Diskussion so ein bisschen, also zumindest die Einwände von Mose hören damit auf. Und wir werden im Laufe dieser Predigt einzelne Antworten Gottes auf diese Fragen oder Einwände durchgehen und schauen, was Gott sagt und überlegen, was Gott uns damit sagt. Uns über sein Wesen, über sich. Schauen wir mal die erste Frage an. Wer bin ich? Schauen wir an, was Gott darauf antwortet. Da sagt er, ich will mit dir sein und dies soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Denn das Volk aus Ägypten, wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Interessant, also er sagt nicht, hey Mose, du bist absolut die geeignetste Person, die ich gefunden habe in Ägypten, deswegen sollst du zum Pharao gehen. Oder Mose, du hast wirklich Führungsqualitäten, ja, deswegen du. Nee, er sagt, interessant, ich will mit dir sein. Komisch, oder? Die Frage, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe, wird nicht beantwortet mit, du bist doch der und der, sondern er sagt, ich will mit dir gehen. Und ich glaube, in diesem Wer bin ich steckt nicht in erster Linie darum, dass Mose nicht wirklich weiß, wer er ist. Ich glaube, es geht darum, wenn man das im Kontext liest, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe, quasi. Vor diesem großen Herrscher von Ägypten, wer bin ich? Ich bin doch ein Nobody. Und Gott sagt, du bist somebody, weil somebody mit dir unterwegs ist, und nämlich ich, ja, ich bin mit dir. Und das finde ich cool, dass Gott hier ja, auf diese Art und Weise antwortet. Mose ist nicht cool, weil Mose cool ist, sondern weil Gott mit ihm geht. Mose hat Vollmacht, nicht weil Mose Vollmacht, sondern weil Gott mit ihm geht. Und Mose hat nicht Führungsqualitäten, weil Mose Mose ist, sondern weil Gott mit Mose mitgeht. Und das finde ich cool. Gott geht mit uns, und das ist so die Zusammenfassung, so ein paar Gedanken, die nächste Folie. Was ich daraus ableite, aus dieser Stelle: Gott schenkt uns eine Identität, okay, einen Auftrag, ein Ziel, und er geht mit uns. Und interessanterweise sagt er auch, hey, ich bin der Gott von Abraham, Isaac und Jakob, ja, sozusagen deiner Vorväter. Also versucht Gott sozusagen Mose zu zeigen, hey, ich bin der Gott deiner Vorväter. Ja, vielleicht hat Mose in den 40 Jahren, in denen er in der Wüste war oder die Schafe gezüchtet hat, von seinem Schwiegervater, vielleicht hat er das total aus dem Blick verloren. Wir wissen gar nicht wirklich, wie Gottes, wie Moses Glaubensleben aussah. Wir lesen nicht, dass er irgendwie regelmäßig zum Gott von Abraham, Isaac und Jakob gebetet hat. Kann sein, dass da irgendeine Identitätskrise im Moseleben war, weshalb Gott ihn daran erinnert, dass er Gott seiner Vorväter ist. Aber nicht nur das, er gibt ihm einen Auftrag. Er gibt ihm sozusagen nicht nur die Antwort darauf, von wo er herkommt, sondern was er jetzt hier macht. Und dann auch gleichzeitig ein Ziel. Er soll das Volk nach Kanaan bringen, aus der Sklaverei nach Kanaan. Und ich merke, unser Gott ist wunderbar. Er gibt uns eine Antwort darauf, wo kommen wir her, was machen wir hier, wo gehen wir hin, was ist unser Ziel. So viele Menschen laufen durchs Leben, sie haben keine Ahnung, wo sie herkommen. Vielleicht glauben sie tatsächlich, dass sie ein Produkt des Zufalls sind in irgendeiner Form. Sie wissen auch nicht wirklich, was sie hier machen. Und irgendwann gibt es dann die Midlife-Crisis, nennen die das, ab 40. Weil man denkt sich, ja, was habe ich jetzt erreicht? Die Hälfte meines Lebens ist vorbei. Was hat Bestand in meinem Leben? Ja, die Leute wissen das oft nicht. Und dann ist die Frage, ja, kurz vor dem Tod vielleicht, vielleicht auch früher, hey, wo gehe ich überhaupt hin? Was habe ich geglaubt? Was passiert mit mir nach dem Tod? Oh nein, bitte nicht. Ja, das haben wir gesehen in Pandemien, ja, wie Leute wirklich panisch werden. Ja. Die Pandemie macht die Leute panisch. Und das in kleinen Dingen, ja, also ich behaupte jetzt mal, Corona war jetzt nicht die schlimmste Pandemie, die die Welt je gesehen hat, ja. Und da hat man schon gesehen, dass so viele Leute verunsichert waren und viele Menschen wirklich Angst auch um ihr Leben hatten. Und Gott sagt, hey, ich bin mit dir. Ich weiß, wo du herkommst. Ich habe für dich einen Auftrag und ich bringe dich an das Ziel, ja. Und das finde ich genial, dass Gott unserem Leben eine komplett neue Qualität schenkt, ja. Es geht nicht nur um diese Erde und irgendwie planlos durchs Leben gehen, atemlos durch die Nacht oder durch das Leben, sondern es geht wirklich um ein erfülltes Leben mit einem Auftrag. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um euch ein Leben in Fülle zu geben. Und die Fülle sehe ich nicht im Überfluss in erster Linie, ja, dass man viel Essen hat und übrig hat. Die Fülle ist, dass dein Leben ein Leben ist, wo du sagst, ich bin im Übermaß glücklich, dass ich mit Jesus durchs Leben gehen kann. Ich bin im Übermaß glücklich. Und Paulus sagt, egal ob ich Mangel leide oder ob ich viel habe, alles vermag ich durch den, der mich stark macht, Jesus Christus. Ja? Mit Jesus werden die Mängel und die Niederschläge und die harten Sachen in diesem Leben ausgeglichen. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich weiß, wovon ich rede, weil wir das mit meiner Frau auch erlebt haben und weil ich das auch immer wieder im Leben anderer Menschen sehe, wie Gott ihnen Kraft schenkt, egal in welcher Situation. Ja, und hier sehen wir, Gott kommt und gibt einen Sinn. Er gibt Mose einen Sinn. Mit 80 Jahren, also Mose ist zu dem Zeitpunkt 80 Jahre alt. Also das heißt, auch wenn du älter bist, mein Freund, meine Schwester, mein Bruder, Gott hat was vor. Gott hat was vor. Und ich finde es erstaunlich, die Hermann-Menge-Übersetzung, weiß nicht, ob jemand sie kennt, aber Hermann Menge hat sich mit, ja, perfekt, Louis, du kennst das, ja. Hermann Menge hat sich, glaube ich, mit 60 Jahren zum ersten Mal mit dem Evangelium, mit dem Neuen Testament auseinandergesetzt und hat irgendwann, als er schon über 60 war, hat er gesagt, ich werde jetzt die Bibel, weil das hat ihn so gepackt, dass er eine Übersetzung gestartet hat. Und als die Stuttgarter Bibelgesellschaft gefragt hat, hey, was ist dein Motiv? Damals war es scheinbar noch wichtig. Dann hat er gesagt, hey, ich bin begeistert, also ich gebe das jetzt so sinngemäß wieder, ich bin begeistert und ich fühle mich das beauftragt von Gott, da auch eine Übersetzung zu machen. Ja. Oh, und das ist cool, ja. Mit über 60 bekommt dieser Mann einen Auftrag. Ja. Und das erleben wir nicht nur bei Mose, sondern das gibt es heute zu Genüge. Gehen wir einen Step weiter, schauen wir uns an, was Mose noch für eine Frage hat oder ja, Ausrede, je nachdem, ja, womit er sozusagen kämpft. Und zwar, jetzt kommen wir zur nächsten Folie, Gottes Antwort auf, wer sendet mich eigentlich? Ja, Mose sagt, hey, wenn ich zu den Israeliten gehe, was soll ich sagen, wer mich sendet? Und da sagt Gott, ich bin, der ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Und hier erleben wir sozusagen im Alten Testament zum ersten Mal, dass Gott sich vorstellt eben mit diesem Namen Jahwe, ja, Anochi, Jahwe im Hebräischen, ich bin der Seiende, könnte man übersetzen. Im Russischen wird das übersetzt mit ich bin der Seiende. Ja, was sagt das für mich persönlich? Für mich persönlich sagt das aus, Gott ist nicht der war, sondern der kommt oder wird, natürlich auch, sondern er ist der Seiende. Er ist der Seiende, er ist der Unvergängliche, er ist nicht am Entstehen, sodass er wird, er ist auch nicht vergangen, sodass er war, sondern er ist der Lebendige, sodass er ist. Unser Gott ist der lebendige Gott. Wir lesen in Hebräer 13,8, Jesus Christus, und das ist auch interessant, ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Und da sehen wir die Parallele, ja? Das ist jetzt kein Bonbon. Das ist die DNA Gottes und in der DNA Gottes sehen wir das Kreuz. Denn Jesus sagt irgendwann zu den Juden in Johannes 8, ihr Abraham war, ich bin. Die Juden rasten aus, wollen ihn steinigen. Warum? Weil dieses Anochi Jahwe für sie ein ganz klarer Bezug zur Göttlichkeit ist. Ganz klar der Anspruch, dass Jesus dieser Gott ist. Ja, was hat es mit Mose zu tun? Naja, also natürlich geht es ein bisschen weiter. Also ich habe jetzt hier ein paar Verse ausgelassen, weil das zeitlich sonst die Zeit strapazieren würde. Aber was wir hier sehen, ist, dass Gott sich eben als der Seiende vorstellt, als derjenige, der ist, der aktiv, der lebendig ist. Und Mose soll das zu den Israeliten sagen. Und wir sehen auch bei der nächsten Folie, und das fasse ich zusammen, deswegen eben diese Kreuze in der DNA Gottes, in Anführungszeichen, Gott hat natürlich keine DNA, er ist Geist, aber bei der nächsten Folie sehen wir dann sozusagen die Abstraktion aus dieser Stelle, wenn wir jetzt einen Step weitergehen, könnte jemand, ja genau, Gott des Alten Testaments ist derselbe rettende Gott des Neuen Testamentes. Und nicht nur des Neuen Testamentes, sondern der heutigen Zeit. Ja, wir reden ja nicht über ein Buch und das System, wie in dem Buch Gott rettet, sondern wir reden über einen Gott, der außerhalb des Systems ist. Und das Buch schildert einfach nur die Erfahrungen von Menschen mit diesem Gott. Aber dieser Gott lebt auch heute weiterhin und wirkt auf seine Art. Ich bin erstaunt manchmal, und das habe ich zu meiner Frau gesagt, wir waren vor knapp einem Jahr irgendwo in den Bergen und haben da mit den Lehrern, wir haben dann jedes Jahr so Einkehrtage, nennt sich das. Da kommen wir zusammen und stellen uns so ein bisschen auf das Jahr ein. Da gibt es Gebetssessions, Lobpreissessions, Inputs und so weiter. Und da, jetzt, das war vor circa einem Jahr, da lag ich in meinem Bett und konnte nicht schlafen. Und ich weiß nicht, um 4 Uhr nachts bin ich aufgewacht, mir ging es nicht so gut. Mein Herz hat schnell geschlagen. Ich habe mich, das war ein Stockbett, unten haben die Kollegen geschlafen und so. Und ich habe mich so aufgerichtet und habe mich an die Wand gelehnt, oben in diesem Stockbett. Und ich weiß nicht, irgendwie war da so ein Kampf in mir. Und plötzlich in der Ferne, in den Bergen, merke ich, blam, ein Licht leuchtet auf, direkt in mein Gesicht. Und ich wusste, in diesen Bergen, das sind keine Häuser. Und man bräuchte eine ultradimensionale Taschenlampe, die konstant nur auf einer Stelle, und zwar mir ins Gesicht scheint. Ich habe mich umgedreht, hinter mir einen Lichtkegel gesehen, im richtigen Winkel, in die richtige Hütte, ins richtige Fenster, in mein Gesicht. Um 4 Uhr nachts. Und ich dachte mir, wow. Das war mega, ja. Das war mega einfach zu erleben, diese Erfahrung, ja. Und ich habe kein Reden gehört vom Himmel. Ich habe nichts versucht, mir einzureden, sondern in dem Moment, wo das Licht in mein Gesicht geschienen hat, war mein Herz wieder ruhig. Ich war beruhigt. Ich habe mich hingelegt und konnte schlafen. Und am nächsten Tag erzähle ich das meinen Kollegen. Die sagen, wow, ja, ich erzähle das in der Gemeinde oder vorher noch am Abend meiner Frau und ich weine, weil ich so berührt bin von diesem Gott, der derselbe Gott ist. Und ich denke mir, es gibt so viele Leute, die beten vielleicht jahrelang und sie wollen irgendwie Gott spüren, erleben, erfahren und da passiert nichts. Und ich denke mir, wer bin ich? Ja, und meine Frau war natürlich überfordert mit mir, als ich ihr das erzählt habe, unter Tränen, ja. Wie Gott ein lebendiger Gott sein kann, wie er jetzt noch sein Licht leuchten lässt. Und am Tag später in der Gemeinde habe ich es auch ein paar Leuten erzählt und dann sehe ich hinter ihnen, da ist ein Vers, ja. Und dann gehe ich und das ist, glaube ich, 2. Samuel 22, 29 und da steht geschrieben, der Herr ist meine Leuchte. Ja, der Herr ist meine Leuchte. Und ich fand es mega cool, dass Gott manchmal auch so uns daran erinnert, hey, ich bin da, ich bin da. Und natürlich erleben das vielleicht nicht alle und nicht jeden Tag, ich auch nicht jeden Tag, aber diese Erfahrungen dürfen wir mitnehmen, dass dieser Gott derselbe ist. Er ist der rettende Gott. Und wir gehen einen Step weiter zur nächsten Folie, nämlich, da sagt Mose, sie werden mir nicht glauben. Also, er wird sagen, wer ihn sendet, aber sie werden mir nicht glauben. Und Gott gibt Mose im Grunde genommen diese Zeichen. Ja, das ist für uns vielleicht heute ja merkwürdig, für manche schon, für andere nicht. Aber für das Alte Testament, für die Juden, die da sozusagen prüfen wollen, ob Gott einen sendet, war das wichtig, diese Autorisierung. Ja, die wie, woher, warum sollten wir dir glauben? Ja. Das ist auch eine gefährliche Sache, denn der Pharao könnte ja die Juden dafür bestrafen, dass sie da plötzlich aus Ägypten ausziehen, dass sie plötzlich ungehorsam werden, dass sie seine Lasten von ihren Schultern abwerfen. Das ist auch eine gefährliche Aktion für das Volk gewesen. Und jetzt sagt Gott, hey, er gibt ihm sozusagen ein paar Zeichen, wie bewiesen werden soll, dass er Mose sendet. Einmal eben der Stab, der zur Schlange werden soll, einmal die Hand, die dann aussätzig werden soll. Und wenn sie dann nicht glauben, bei diesen zwei Zeichen, da sagt Gott, hey, dann nehme das Wasser aus dem Nil und schütte es auf die Erde und dann wird es zu Blut. Ja? Und das zeigt mir, dass Gott nicht nur ja, Leute sendet, sondern er gibt seine Unterschrift mit. Er bevollmächtigt auch, ja, er bevollmächtigt die Leute. Wir lesen von den Aposteln, dass das Evangelium sich deshalb auch, natürlich nicht nur, aber auch deshalb so ausbreitete überall, weil Gott Zeichen und Wunder geschehen ließ. Und natürlich sind Zeichen und Wunder nicht das A und O. Wir sehen später, das Volk hat viele Zeichen und Wunder gesehen, sie fallen trotzdem vom Glauben ab. Glauben trotzdem nicht, aber trotzdem finde ich interessant, dass Gott diese Zeichen kommen lässt und das ist so die Unterschrift Gottes und im Neuen Testament, erinnert euch, wer verwandelt Wasser in Wein? Ja, Jesus, gell? Die Unterschrift Gottes nochmal im Neuen Testament, das Wasser wird blutrot, sage ich mal, ja, Wein entsteht daraus und das finde ich auch cool, ja, dass Gott diese Zeichen tut und er macht sie nicht nur damals, er macht sie das auch heute, das habe ich auch erlebt. Ich habe euch schon mal ein Zeugnis gegeben, aber ein anderes, also ich hatte eine Chefin bei der Tankstelle, als ich Student war, habe ich nebenbei gearbeitet und die Chefin, die war krank, ja, die war wirklich ziemlich krank, also ich weiß nicht, ziemlich hohes Fieber und dann sagt Gott zu mir, hey, geh mal zu ihr und bete für sie. Und ich dachte, ja, also das ist für mich schon ein bisschen peinlich, ja. Also ich meine, sie ist meine Chefin, eine Frau und sie liegt irgendwo daheim und keine Ahnung. Und es sind meine Arbeitgeber, also ich fing an, in mir ganz viele Gründe zu suchen, warum ich das nicht machen soll. Ja, und irgendwann, ich habe das überwunden, ich habe diese Angst überwunden und ich mache das auch nicht, um, vielleicht kennt ihr das, diesen Gedanken, ah, jetzt mache ich was, damit ich später was zu erzählen habe. Das mache ich auch nicht deswegen. Also das ist nicht meine Art, so, sondern ich denke mir, ah, es geht jetzt um den Menschen und um die Situation an sich. Auf jeden Fall bin ich hingegangen, ich musste ja, glaube ich, eher arbeiten an dem Tag. Und die Tankstelle war direkt an dem Haus, wo meine Chefin gewohnt hat. Und dann habe ich da geklopft und dann macht der Mann auf, ja, also der Ehemann. Der war auch mein Chef sozusagen. Dann habe ich gesagt, ja, hallo, Herr so und so, ist die Frau so und so da? Ja. Ich glaube, Gott hat mir gesagt, ich soll für sie beten. Okay, gut, dann hat er mich reingelassen, dann bin ich ins Schlafzimmer reingekommen, wo sie lag. Und sie sah, ja, sie hat sich mehr Sorgen gemacht, wie sie aussieht, ja. Gleich, oh, Serge, was machst du hier? Und ich weiß nicht, also es war eine seltsame Situation, auch für mich persönlich. Und für sie auch, ja, dass jemand sie in dem Zustand so sieht, wie sie war. Dann habe ich zu ihr gesagt, hey, weißt du was, ich glaube, Gott möchte, dass ich für dich bete. Ah, gut, schön, ja, wunderbar, gut, dann kannst du das machen. Okay, dann habe ich für sie gebetet und nichts passiert. Und dann bin ich rausgegangen, habe dann noch, dann bin ich nach Hause gefahren. Ich glaube, ich habe das tatsächlich nach der Arbeit gemacht, ja. Und dann bin ich nach Hause gefahren und dachte mir, naja, ist egal, wenigstens war ich mutig, ja. Da ist nichts passiert, aber wenigstens war ich mutig und wer weiß, ja. Und dann erfahre ich später, ja, da hat die Kollegin gesagt, was hast du mit der gemacht? Also Tag später oder so. Da habe ich gesagt, wieso? Ich habe für sie gebetet. Ja, sie hat erzählt, dass nachdem du für sie gebetet hast, dass sie plötzlich aufstehen konnte und alles machen konnte und rumlaufen konnte und alles. Da habe ich zu ihr gesagt, ja, ist das was Besonderes oder so. Ja, die war richtig geflasht, also die Chefin sozusagen. Und ich weiß jetzt nicht, 100% ist sie jetzt von 0 auf 100 komplett gesund geworden, also wie die Schwiegermutter von Petrus. Ich habe das jetzt nicht gefragt. Aber ich fand es halt cool, ja. Manchmal sieht man auch gar nicht die Wirkung. Denkt, ah, nichts passiert. Aber selbst wenn der Mensch nicht gesund wird, was ich in dem Fall nicht weiß, ob sie gesund wurde, ich weiß nur, dass sie geflasht war, dass sie plötzlich rumlaufen konnte und alles machen konnte. Selbst wenn nichts passiert, erleben so viele Leute dieses Gebet als sehr positiv. Dass jemand für sie betet. Wir haben auf der Straße für die Leute oft gebetet. Die haben gesagt, hey, das hat niemand getan. Niemand hat für mich jemals gebetet. Und allein schon so aus psychologischer Sicht, sage ich mal, ist es für die Leute schön zu erleben, dass jemand für sie betet. Aber nur so nebenbei. Das heißt, wir sehen, Gott kann auch heute, und das, was ich erzählt habe, das war jetzt nichts Besonderes, ja. Aber manche Leute, die erleben richtig krasse Sachen, also das, wo Gott wirklich offensichtlich verrückte Sachen macht, ja, wo die Menschen nicht mehr erklären können. Ja. Und wenn jeder von uns so rumgrübeln würde in seinem Leben, dann würden uns auch bestimmt weitere Beispiele einfallen, wie Gott uns begleitet. Durch Zeichen, durch Wunder, die wir vielleicht nicht immer als solche deklarieren. Das ist auch interessant. Ja. Oh, wie viele Ampeln sind wir schon durchgekommen, wo wir vielleicht hätte was passieren können? Ja, das weiß man nicht alles. Ne? Aber gehen wir zum nächsten Punkt. Das ist jetzt auch sehr spannend. Gott bevollmächtigt seine Beauftragten. Das ist, was ich daraus ableite. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Jetzt die nächste Aussage. Aber ich kann nicht so gut reden. Ja, da habe ich mich echt gefragt, Mose, ist das jetzt eine Ausrede? Ist das eine bewusste Lüge? Ist es ein Zweifeln an deinen Fähigkeiten? Ich meine, wir lesen in Apostelgeschichte 7, 22, Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter unterrichtet und war mächtig in Worten und Werken. Ja, das sagt Apostelgeschichte 7, 22. Hier sagt er, aber ich kann nicht gut reden. Habe ich gedacht, hä, wie kann es sein? Und wisst ihr, wenn ich sowas lese, ich habe immer so ein Herz für die Propheten und für die Leute, die versagen. Ich bezeichne sie jetzt nicht als Dummköpfe oder Lappen oder wie auch immer. Das habe ich schon öfter gehört in Predigten, dass man über diese Männer Gottes oder Frauen Gottes schimpft. Ja, das ist nicht meine Art. So. Mein Herz versucht es immer wieder, ein bisschen sie zu entschuldigen. Vielleicht könnte es ja sein, dass Mose zwar in Ägypten in aller Weisheit der Ägypter unterrichtet wurde, aber hier braucht er vielleicht kein Ägyptisch, er braucht Hebräisch. Ja. Er braucht das kulturelle Wissen für die Kultur, die er aus Ägypten rausführen möchte. Das wäre vielleicht eine Erklärung. Eine andere Erklärung wäre vielleicht, dass Mose nach 40 Jahren Ägypten fliehen muss, weil er einen Ägypter umgebracht hat. Dann verbringt er weitere 40 Jahre bei Jethro. Und da weiß man auch nicht so genau, was mit Mose passiert ist. Vielleicht ist er degradiert in seinen Fähigkeiten, weil er die ganze Zeit die Schafe gehütet hat. Also nicht die Menschen, sondern die Schafe. Also man kann wirklich alle möglichen Erklärungen anstellen. Und ich bin mir sicher, bei euch innerlich können weitere aufploppen, um das zu erklären. Aber Fakt ist, dass Gott hier Folgendes sagt. Wer hat dem Menschen den Mund gegeben? Und wer macht taub oder stumm, sehend oder blind? Doch wohl ich, der Herr. Geh also, ich bin mit deinem Mund und weise dich an, was du reden sollst. Meine Schüler, wenn sie sowas sehen, dann fragen sie dann, Herr Kaspar, hat Gott dann auch die Blinden gemacht? Oder hat Gott auch die Tauben gemacht? Dann habe ich gesagt, naja, wenn man das so liest, ja, wer hat den gemacht? Gott sagt, doch ich, der Herr. Ich glaube das, was in der Bibel steht. Ich versuche Gott nicht zu verteidigen und das weich zu reden. Ich bin überzeugt, Gott hat auch den Blinden blind gemacht und auch den Tauben taub, wie hier geschrieben steht. Ja, aber wie kann es sein, dass in der Bibel steht, dann in Jakobus 1, alles was gut und vollkommen ist, kommt vom Vater des Lichts. Hey, aber kann es sein, dass dieser taube Mensch in Gottes Augen vollkommen ist? Kann es sein, dass dieser Mensch, der blind geschaffen in Gottes Augen vollkommen ist oder der mit einem Arm, ich habe einen Schüler, der hat nur einen Arm, ja, der freut sich mega, der hat neulich so eine Prothese bekommen, der sagt, Herr Kaspar, Sechsklässler, ja, diese Prothese, die kann man steuern mit einer App und so. Und der hat mir das schon Wochen und Monate vorher erzählt und als er diesen Arm hatte, ich habe zu ihm gesagt, Jonas, Mann, du siehst jetzt echt wie ein Superheld aus. Kennst du diesen Iron Man und diese ganzen Leute? Die sah wirklich so aus, ja. Und es ist halt cool zu erleben, dieser Junge, der so glücklich und optimistisch durchs Leben geht. Und der ist nicht der Einzige. Ich hatte einen anderen Jungen, den Tim. Der hat als Kind erlebt, wie er so eine Art wie Blutvergiftung oder so hatte und man hat ihm die Füße amputieren müssen und Finger zum Teil, ja, Füße und Finger. Und ich sage euch, dieser Tim ist mit viel weniger Trauer und Depression durch die Schule gegangen, als so manche Kinder, die Arme und Beine hatten. Das war eine Kämpfernatur pur. Wenn Fußball, dann hat er auf seinen, wie nennt man das, ja, stumpfen Beinen, hatte Fußball gespielt, da hatte auch so Fußprothesen oder sonstiges. Das war ein lebensfroher Junge. Und zu sehen, dass, hey, meine Vorstellung von Perfektion ist nicht Gottes Vorstellung von Perfektion. Meine Vorstellung von Gut ist nicht Gottes Vorstellung von Gut. Und das finde ich genial. Genau aus dem Grund liebe ich diesen Vers. Zu sagen, Gott sieht auch in dem, wo wir Menschen sagen, pff, ich würde die Note 3, 4 geben. Er gibt die 1. Er gibt die 1. Und er sagt, ich bin mit deinem Mund und weise dich an, was du reden sollst. Ich werde dich befähigen, Mose. Ich werde dich befähigen. Das ist derselbe Gott, der die Sprachen in Babylon verwirrt hat. Tausende von Menschen konnten auf einmal reden in verschiedenen Sprachen. Das ist derselbe Gott, der zu Pfingsten seinen Geist ausgießt und die Apostel fangen an zu reden und in verschiedenen Sprachen den Gott preisen. Dieser Gott sagt, ich bin mit deinem Mund und und weise dich an, was du reden sollst. Und da sind wir bei dem, was Sven gesagt hat, auch in der nächsten Folie, der hat es auch interessanterweise vorher antizipiert. Gott beruft nicht die Befähigten, sondern er befähigt die Berufenen. Ja, jetzt kann man sagen, naja, eine Floskel, die habe ich schon mal irgendwo gehört bei irgendeinem Prediger. Ich sage, das ist nicht nur eine Floskel, das ist eine Tatsache. Wenn jemand zu mir sagen würde, als ich 7 Jahre alt war, oder 10, oder von mir aus 16, Sergej, du wirst Lehrer werden, dann würde ich die Person auslachen. Weil ich habe mit 16 Lehrer geärgert. Ich war im feindlichen Lager sozusagen. Ich hätte das niemals gedacht. Ja? Niemals. Oder Sergej, du wirst jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen. Da hätte ich auch die Leute ausgelacht. Das kann nicht sein, ja, da war ich so weit weg von Gott. Und irgendwann mit 20 Jahren macht es Klick und ich merke, ich brauche Gott. Ich brauche Gott. Und deswegen, auch wenn wir manchmal denken, naja, das, ich meine, klar, bei Paulus könnte man darüber debattieren, ob das so stimmt. Ja, Paulus war immerhin ein sehr, sehr gelehrter Mann. Ja, ich glaube nicht, dass Gott einfach zufällig Paulus erwählt hat für seinen Dienst, sondern Paulus ist ein Profi in der Schrift gewesen, nur eben mit dem falschen Eifer, in die falsche Richtung. Ja. Der Eifer und sein Streben musste einfach umgelenkt werden. Aber an sich war er schon, sage ich mal, keine Null, ich sage mal so, ja, in der Welt der Schriftkenner. Also von daher auch bedingt richtig, aber trotzdem erlebe ich das immer wieder. Und jetzt kommt das Nächste, die letzte. Also das Fazit von Mose sozusagen. Gott versucht ihn so lange und so geduldig zu überreden, warum er diesen Auftrag machen soll. Wirklich, da sind so viele Verse über die Bühne gegangen, mit denen Gott versucht, Mose zu ermutigen. Und trotzdem sagt Mose am Ende, Herr, sende lieber einen anderen. Und ich denke mir, Gott, du hast so viel Geduld, so viel Geduld. Auch mit Abraham, ich denke, also es fängt schon bei Abraham an, dieses Verhandeln hin und her. Aber was ist, wenn in Sodom 50 leben? Was ist, wenn da 45 leben, Gerechte? Wirst du die Gerechten mit den Schuldigen umbringen? Ah, Gott, bitte verzeih mir, wenn ich frage, was ist, wenn da 40 sind? Ah, was ist, wenn da 30 sind und so weiter? Und Gott lässt sich darauf ein. Wenn meine Schüler manchmal ein und dieselbe Frage stellen, dann denke ich mir, okay, das ist jetzt Taktik. Das ist jetzt Hauptsache kein Unterricht. Hauptsächlich nicht schreiben. Man nennt es in der Fachsprache SSS. School Survival Skills. Ja? School Survival Skills. Du versuchst sozusagen, das Unterrichtsleben so angenehm wie möglich zu gestalten, indem du den Lehrer ablenkst von dem, was er mit dir vorhat. Ja? School Survival Skills. Damit der Unterricht so eine Mischung aus Netflix und keine Ahnung was ist. Ja? Das versuchen die Schüler und ich sage, okay, lasst uns jetzt beim Thema bleiben und so. Ja. Gott macht es mit. Er fängt an mit, klar, ich glaube nicht, dass es darum geht, Gott abzulenken, aber es ist unglaublich viel Geduld notwendig, dass man auf sowas sich einlässt. Aber hier sehen wir auch, dass Gott langsam ungeduldig wird. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Mose und er sprach, hast du nicht noch einen Bruder, den Leviten Aaron? Ich weiß, er kann reden, außerdem bricht er gerade auf und wird dir begegnen. Wenn er dich sieht, wird er sich von Herzen freuen. Und das finde ich auch genial. Ja? Gott sagt nicht, Mose, nerv nicht, mach, was ich dir sage, auf Biegen und Brechen, Punkt. Wir lesen ja im Neuen Testament, dass da Leute stumm wurden, weil sie nicht geglaubt haben. Gell? Erinnert euch an Zacharias. Da hat nur ein Einwand gereicht und Mose bringt 4 Einwände oder 5. Ja. Und Gott lässt sich darauf ein. Er sagt, hey, du hast einen Bruder Aaron. Und das finde ich genial, dass er nicht so autoritär über die Köpfe hinweg entscheidet, ja, sondern er kommt auf deine Ebene, auf die Augenhöhe und sagt, okay, ich traue dir das zu, ich hätte das befähigen können, aber von mir aus nimm Aaron, ja. Später hat Sven gesagt, das ist derselbe Aaron, falls ich diesen Gedanken mal kurz erwähnen kann. Das ist dann derselbe Aaron, der das goldene Kalb gießen lässt. Ja? Nur weil Mose nicht bereit ist, das zu tun, was Gott von ihm möchte, wird der Auftrag delegiert an eine Person, die Plan B war. Und dann sehen wir auch am Ende irgendwo, dass das doch nicht so ganz optimal gelaufen ist, um das milde zu sagen. Ja, wenn wir also das extrahieren, was leite ich davon ab? Und das ist jetzt die nächste Folie. Da leite ich ab, Gott wird zornig über unseren Unglauben, definitiv, und ist dennoch geduldig mit uns. Wir lesen auch im Neuen Testament, Jesus wurde immer wieder unmütig über den Unglauben der Leute. Als sie im Boot gesagt haben, Herr, rette uns, wir gehen zugrunde, dann sagte er, hey, ihr Kleingläubigen, warum sorgt ihr euch? Als der Vater kommt mit dem Sohn, der mondsüchtig war, und ihr kommt vom Berg der Verklärung, dann sagt er, wie lange soll ich dieses ungläubige, ehebrecherische Geschlecht ertragen, sagt Jesus. Also Jesus wurde auch unmütig, weil in Jesus natürlich dasselbe Herz schlägt wie bei diesem Gott Jahwe, der sich Mose vorstellt. Und ich denke mir, wie oft in unserem Leben ist Gott geduldig, gell? Also ich muss sagen, auch wenn ich jetzt 37 bin, seit 17 Jahren Christ, Rallye-Lehrer, ich leite die Rallye-Fachschaft bei uns an der Schule in Heidenheim und ich mache auch meine Fehler, gell? Wo ich zu hart zu den Schülern bin, zu hart, wo ich dann aus meiner Gerechtigkeitsempfindung richtig handle, ja, Zuckerbrot und Peitsche, aber aus der Sicht der Schüler war das zu hart. Das heißt, ich muss lernen, auch so wie Gott, so ein bisschen auf ihre Ebene runterzukommen und nicht über sie so, ja, wie sagt man, so autoritär aufzutreten und über ihre Köpfe hinweg sagen, ja, ich meine, auch wenn sie es manchmal verdienen, aber zu meiner Verteidigung, aber trotzdem, ich fühle mich manchmal in meiner Rolle als dieser Botschafter des Evangeliums, der guten Botschaft und als Lehrer, der halt erziehen muss, nicht immer wohl in dieser Rolle. Ich bin überzeugt, das ist der richtige Job, ich liebe diesen Job. Ich bin traurig, wenn ich krank bin, meine Schüler nicht, ich schon. Ich will in die Arbeit, zur Schule, zur Arbeit, aber manchmal denke ich mir, ah, Sergej, jetzt hast du vielleicht doch irgendwie in der Beziehung was kaputt gemacht. Ja. Ich brauche Vergebung. Und ich kommuniziere das an die Schüler. Ich sage, hey Leute, ich habe gestern zu hart mit euch. Bitte vergebt mir, das war zu hart. Ja. Und ich erlebe Gottes Gnade und Geduld und deswegen dürfen wir das auch anderen gegenüber sein. Ja, zum Schluss. Was machen wir, wenn wir auf Gottes Eingreifen warten? Und Gott greift ein, ich bin mir überzeugt, er greift ein. Da heißt es, bete weiterhin. In 1. Thessalonicher 5, 17, betet ohne Unterlass, sagt die Bibel. Pray without ceasing, sagt die englische Bibel. Ja? Bete ohne Nachlassen. Ceasing, ja, betet. Also wenn die Gebetskurve, ja, so ist, konstant gerade, dann soll sie nicht konstant abflachen, sondern konstant gerade bleiben oder von mir aus noch mehr. Bete ohne Unterlass. Diene weiterhin. Ja, in Galater 6,9, da heißt es, lass uns nicht müde werden im Gutes tun, denn zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht schlapp machen. Schlapp machen ist jetzt von mir. Wenn wir nicht schlapp machen. Lasst uns nicht müde werden im Gutes tun, denn zu seiner Zeit werden wir ernten. Es lohnt sich, in die Leute zu investieren. Also ich bin gerade an einem Jungen dran, den habe ich über eBay Kleinanzeigen kennengelernt. Ich habe bei ihm was gekauft und dann sage ich zu ihm, sag mal, was machst du eigentlich so die Tage? Ja, ich bin gerade krankgeschrieben. Warum? Ah, Depressionen. Was, echt? Hey, weißt du was? Ich glaube an Gott, der Wunder tun kann. Können wir beten? Ja? Und seitdem merke ich, da entsteht Beziehung, wir tauschen miteinander aus. Ich habe ihn zu unserem russischen Hauskreis eingeladen, den wir immer einmal im Monat haben. Vielleicht wird er öfter stattfinden, mal sehen. Und er ist absolut offen. Der Typ ist absolut offen. Wenn ich irgendwelche Bibelverse poste, ich merke, er schaut immer wieder meine Bibelverse an, was ich da poste. Und also ich bin an ihm dran. Und ich glaube, es lohnt sich, da dran zu bleiben. Dann werden wir ernten. Dann wird Jesus sagen, hey, du hast gesät, mein treuer und guter Knecht. Ja. Und gerade wenn wir viele Dinge falsch machen, wie ich gerade gesagt habe, bei der Arbeit, ja, dann dürfen das, also jetzt nicht kompensieren, um trotzdem noch sozusagen die Balance zu kriegen, aber so als ein Zeichen der Dankbarkeit, der Vergebung Gottes gegenüber, sagen, hey Gott, ich will heute, ja, das irgendwie, ich will doch einiges richtig machen im Leben sozusagen. Nicht um Vergebung zu erkaufen, keinesfalls. Ja, jetzt gehen wir weiter. Sehe weiterhin, ja, das steht in 2. Timotheus 4, 2, da sagt Paulus, predige das Wort oder verkündige das Wort, tritt dafür ein, zur Zeit und zur Unzeit. Ermahne, überführe, tadle mit aller Sanftmut und Belehrung oder sowas. Ja? Ich glaube, es braucht heute, und ich glaube auch vor allem bei Frauen, es braucht mehr Frauen, die auch öffentlich für das Wort Gottes eintreten. Für das Wort Gottes eintreten. Und nicht nur Frauen, Männer sowieso, keine Frage. Ja? Aber ich glaube, es ist auch noch ein schöneres oder ein stärkeres Signal, wenn auch das andere Geschlecht mitzieht. Und von mir aus Blogger, YouTuber, sonst was, es gibt ja schon zum Teil Influencer, Influencerinnen, die da sehr bibeltreu unterwegs sind, dass man da fürs Wort Gottes eintritt. Das ist wichtig. Natürlich, man kann auch da viel falsch machen, keine Frage. Aber wenn man darauf fokussiert ist, dass man Fehler macht, dann sollte man lieber gleich... Tritt für das Wort ein, da wo du bist, in der Öffentlichkeit. Jesus ist öffentlich aufgetreten, hat öffentlich das Wort verkündet und wir sollen das zur Zeit und zur Unzeit machen. Also wenn es passt und wenn es nicht passt. Viele Leute sagen, das passt mir nicht. Gefällt mir nicht, trotzdem. Vertraue weiterhin auf Gott. Sprüche 3,5. Vertraue auf Gott mit all deinem Herzen und nicht auf deinen Verstand. Weil der Verstand steht manchmal im Weg. Nicht immer, aber immer wieder. Ja. Ich habe das auch letztes Mal erzählt. Mein Verstand sagt, kletter nicht auf das Auto. Mein Herz sagt, mach das, weil Gott sagt, mach das. Mach das. Mach das. Manchmal denkt man sich, wie soll das gehen? Ich war bei meinem Vater 2012 in Nagold und dann erfahre ich, mein Vater hat Lungenkrebs und er macht Chemotherapien durch. Und dann sage ich, Gott, ich akzeptiere das nicht. Also, in dem Sinne, du bist ein biblischer Gott, du bist ein großer Gott. Das kann nicht sein, dass ich nur tatenlos zusehe, wie mein Vater langsam stirbt. Das akzeptiere ich nicht. Bitte, wenn du irgendwas hast, gib mir ein Wort. Und ich bekomme das Wort. Bete für deinen Vater und faste 90 Tage. Wow, 90 Tage, ich kann nicht 90 Tage fasten. Ich kann maximal 40 Tage fasten. Und selbst das habe ich noch nie gemacht. 40 Tage nichts essen, nur trinken. Das habe ich auch noch nie gemacht. Ich kenne jemanden, der das gemacht hat. Der lebt noch und dem geht es noch gut, aber ich habe es nie gemacht. Ich habe es nie gemacht. Und dann denke ich mir, wie soll das anstellen? Und dann kommt, bingo, du hast die Gemeinde. Gott hat nicht gesagt, ich soll 90 Tage fasten, sondern beten und fasten 90 Tage. Gut, dann habe ich Leute organisiert, Listen erstellt von August bis Oktober. An jedem Tag in diesen 90 Tagen habe ich meine Geschwister im Glauben gefragt, hey, kannst du für meinen Papa an dem Tag beten und fasten? Das wäre cool. Und dann haben sich so viele Leute eingeklinkt in diese ganze Sache. An jedem Tag gab es jemand anderen. Natürlich, ich musste öfter, klar, das ist ja mein Vater und ist auch selbstverständlich, ich musste öfter beten, fasten. Aber die Listen wurden voll und ihr glaubt es oder nicht, mein Vater hatte an beiden Lungen Tumore, er hatte 2 Chemotherapien und das war 2012 und jetzt ist 2025 und der Mann lebt noch. Das ist doch cool, oder? Ich finde es cool, ich finde es genial. Und er hat sofort aufgehört zu rauchen. Er hat früher in Kasachstan immer die härtesten Zigaretten geraucht. Wir als Kinder, wir haben ja Rauchen immer wieder ausprobiert. Also damals mit, keine Ahnung, 10 oder so. Also ich habe jetzt nicht nonstop geraucht, aber ich habe immer wieder mit meinen Freunden, ich habe was geschnorrt bei denen. Und wenn ich dann die Zigaretten von meinem Vater geklaut habe, und die hießen Bilamor Canal, also... Ich kann es nicht mal übersetzen, aber die waren berühmt und berüchtigt für die absolut schlimmsten und härtesten Zigaretten, auch ohne Filter und so weiter. Und immer wenn wir die probiert haben, wir konnten nicht. Wir haben immer gehustet und mein Vater hat jeden Tag, und irgendwann mit 60 oder so hat er Lungenkrebs bekommen. Ja? Also von daher, ich meine, Gott hätte absolut alle Gründe zu sagen, ja Pech, was du siehst, erntest du. Ja? Aber unser Gott ist gütig und gut. Und wenn wir Dummheiten machen, wenn wir Fehler machen, ist er trotzdem so weit, dass er eingreift. Er hat aufgehört zu rauchen, er hat sich dann irgendwann taufen lassen in einer orthodoxen Kirche. Und er scheint an Gott zu glauben, aber ich kann nicht in sein Herz gucken und es ist nicht meine Aufgabe. Aber ich bete trotzdem für ihn, dass er den vollen Weg mit Jesus geht. Ja. Genau. Also von daher, vertraue weiterhin auf Gott. Ich glaube, lass mal das die letzte Folie sein und das zum Schluss. Ja, das brauchen wir nicht. Das ist auch schön, ja, das sind coole Verse drauf, aber dieses Vertrauen auf Gott, als ich hergefahren bin, da kam in mir so ein Gedanke, keine Sorge, ich werde nicht sagen, wen ihr wählen sollt, keine Sorge. Also ich werde keine Wahlempfehlung, ich will nicht manipulieren, nichts politisch oder so. Ja. Nur mir geht es um einen Punkt. Nächste Woche, da werden viele von uns in die Wahlkabinen gehen, Kreuze setzen. Ja. Und was mir klar wurde, ist, erwarte nicht zu viel. Erwarte nicht zu viel, sonst wirst du wirst bitter enttäuscht sein. Weil, ganz einfach, ich lese in Jeremia 17, Vers 9, das Herz des Menschen ist überaus trügerisch und bösartig. Und dann heißt es, wer kann es ergründen? Versteht ihr, uns wird versprochen, von allen Seiten, mir geht es nicht um bestimmte, von allen Seiten wird uns versprochen, hey Leute, wir sind die Lösung. Wir sind die Lösung. Und wir Christen, wir sollten uns daran erinnern, wer wirklich die Lösung ist. Wir lesen das in Exodus, wir lesen das bei Jesus, ich bin gekommen zu suchen und zu retten. Und dann lesen wir im selben Kapitel, verflucht ist, wer auf Menschen vertraut und sein Herz von dem Herrn abwendet, er wird sein wie ein kahler Strauch in der dürren Wüste. Wie ein kahler Strauch in der dürren Wüste. Wenn ich mein Vertrauen auf Menschen setze, dass sie die Lösung für meine Probleme sind oder für die Probleme dieses Landes, dann missverstehe ich, glaube ich, die Bibel. Und dann kommt im nächsten Vers, da heißt es, gesegnet der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr ist, er wird sein wie ein Baum gepflanzt am Wasser, Bach, der seine Wurzeln ausstreckt und wenn die Hitze kommt, wird es ihm nichts antun. Er braucht sich keine Sorgen machen, wenn ein Jahr der Dürre kommt. Ja? Und seine Blätter verwelken nicht. Seine Blätter bleiben grün, sagt das Wort. Deswegen, egal wen du willst, ich sage nicht, geh nicht wählen. Wenn du gehst, kein Problem. Ja? Aber vergiss nicht, wer der Boss ist, wer der Chef ist. Und umso mehr sollten wir wie die Israeliten zu Gott rufen, dass Gott eingreift. Er kann ja nicht nur sinnvolle Politik möglich machen lassen. Er kann ja einen Geist der Buße und der Umkehr über die Deutschen, die gottlos leben, und über Muslime, die gottlos sind, oft oder meistens. Ja? Er kann ermöglichen, dass viele Menschen erkennen die Wahrheit, dass Jesus die Wahrheit ist. Und ich glaube, da sollten wir, abgesehen von diesem irdischen Handeln, unser Vertrauen auf Gott setzen. Das ist eigentlich, was ich... Und deswegen dieser Vers am Ende, den finde ich einfach absolut wichtig. Vor allem heute, ja. Okay, ich wäre durch. Ich bete, ja. Ja, lasst uns für unser Land beten, das passt, glaube ich. Lasst uns aufstehen und dafür beten, dass... Ja, dass Gott unser Erretten erleben. Dafür möchte ich beten, Herr. Wir strecken unsere Hände aus, wir strecken unsere Herzen aus zu dir. Wir beten dafür, Herr, dass du unser Retter bist. Wir bekennen unsere Schuld. Wir sind gottlos gewandelt in so, so vielen Beispielen. Dinge getan, die dir absolut nicht gefallen haben. Und ich möchte sie nicht alle beim Namen nennen. Du kennst das alles, Herr. Du siehst, wie viele 100.000 Kinder im Jahr einfach keinen Platz in unserem Land hatten. Wie viele andere Sünden begangen wurden, auch noch mit Freude, auch noch mit Prahlen, auch noch mit Stolz drauf sein. Du siehst auch so viele geistliche Leiter, die in die Irre gegangen sind, die angefangen haben, Dinge zu predigen, die für dich abscheulich sind. Du siehst all das, Herr, Und wir erleben in unserem Land gerade eine Dürre. Und ich bete dafür, Herr, dass du deine Hand ausstreckst, dass du deine Fenster öffnest über uns, Herr, dass du uns vergibst, dass du uns unsere Schuld vergibst, dass du uns erneuerst innerlich, dass du uns neu ausrichtest, auf deine Welle einstellst, dass wir anfangen, dich zu suchen in unserem Alltag, in unseren ganz banalen Beziehungen. Herr, ich bete dafür, dass dein Geist der Buße und der Umkehr über dieses Land ausgegossen wird und dass die Deutschen und die anderen, die hier leben, dass sie erkennen, sie brauchen Jesus Christus. Dass sie erkennen, Jesus Christus ist die Wahrheit. Dass sie erkennen, Jesus Christus ist der Friedefürst, dein Sohn, dass dein Sohn gekommen ist, um sie, uns alle zu retten, Herr. In deinem Namen bete ich dafür, egal wie jetzt gewählt wird, ich bete, Herr, dass dein Geist in diesem Land was bewirkt. Dass da aus der dürren Wüste neu sprießendes, grünendes, grüne Oasen entstehen. Dass hier einfach auch in wirtschaftlicher Hinsicht, dass das Land wieder einen Aufschwung erlebt. So viel Gutes getan in diesem Land. So viel Gutes. Und ich bete, dass du uns, ja, unsere Gebete erhörst und Gnade schenkst, Herr. Wir glauben daran, du bist ein gütiger Gott, ein liebevoller Gott, ein Gott, der heilig ist und klare Grenzen setzt, ein verzehrendes Feuer, aber auch ein Gott, dessen Gnade ewig währt. Herr, ich bete dafür, segne dieses Land, segne meine Mitmenschen hier und dass wir auch ein Zeugnis sind für dich. Du bist der Gamechanger, du bist der Erlöser, du bist der Retter. Und lass uns das erleben, Herr. Lass uns das erleben. Amen.